Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntag. Und ja, wie Markus es bereits in der Einleitung gesagt hat, es geht heute um die verfolgte Kirche. Und ja, wir gehen eigentlich Richtung Advent und Weihnachten. Wie komme ich auf die Idee in dieser Zeit, wo wir eigentlich schon den Blick haben auf das Evangelium, das Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, wie komme ich dazu, über das Thema der verfolgten Kirche zu sprechen? Der Grund ist relativ einfach, denn es gibt zwei Sonntage im Jahr, meistens eben im November, die als Sonntag der verfolgten Kirche genannt werden, mit der Aufforderung, dass wir als Prediger diese Thematik in die Gemeinden bringen. Und das motiviert mich, heute darüber zu sprechen. Das ist eine Initiative von der Schweizerischen Evangelischen Allianz und einigen christlichen Organisationen, die besonders aktiv sind in Ländern, wo Christen verfolgt werden, zum Beispiel Open Doors oder Licht im Osten oder HMK. Das sind so Organisationen, die viele von uns kennen. Warum macht man das? Warum will man einen Sonntag der verfolgten Kirche machen? Und ich denke, Jesus selbst gibt uns eigentlich in seinem Wort die Motivation dafür. Ich lese aus dem Gleichnis von den Schafen und Böcken. Das ist im Matthäusevangelium 25. Das ist ein Gleichnis, in dem Jesus das Endgericht eigentlich in einer gleichnishaften Art und Weise beschreibt. Und dort sagt er zu den Schafen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, und dann mich dürstete, ich war Fremdling, ich war nackt, ich war krank und so weiter. Und dann heißt es, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig, Fremdling oder nackt und so weiter. Wann aber sahen wir dich im Gefängnis und kamen zu dir? Matthäus 25, Vers 34, Entschuldigung. Wann aber sahen wir dich im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Eine unglaubliche Identifikation, die Jesus hier mit den seinen Nachfolgern und sich selbst schließt. Er sagt, was ihr diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist es, warum auch wir im Westen, die wir kaum unter Verfolgung zu leiden haben, dass auch wir uns identifizieren mit unseren Brüdern und Schwestern und uns Gedanken machen, wie geht es ihnen und wie können wir ihnen beistehen. Die Situation, ganz kurz, weltweit ist eigentlich dramatisch. Es ist keine Randerscheinung. Man geht davon aus, dass 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens einem hohen Maß an Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Das ist schon sehr viel. Und es sind 76 Länder, wo es wirklich eine heftige Verfolgung gibt. Und Länder wie Afghanistan und Nordkorea sind uns bekannt, dass dort Christen verfolgt werden. Das sind leider die sogenannten Spitzenreiter. Afghanistan hat den Platz 1 übernommen in dieser Liste. Und zwar aus dem Grund, also Nordkorea war das bisher, aber ihr wisst ja, wie sich in Afghanistan die Situation verändert hat und warum jetzt dort Christen dem meisten Druck ausgesetzt sind. Und was sind weitere Trends? Regierungen auf der ganzen Welt werden zunehmend autoritär. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich da hier lese in dieser Information von den Organisationen zu diesem heutigen Tag. Weltweit kann man das beobachten, dass Regierungen zunehmend autoritär werden. Und viele Regierungen, allen voran China, haben die Covid-Beschränkungen genutzt, um Kirchen zu überwachen und zu schwächen. Das sind die Trends des letzten Jahres. Jedes Jahr wird ja das analysiert und das sind die aktuellsten Trends. Man kann das Ganze auch in einer Landkarte darstellen. Das ist jetzt ein Ausschnitt einer Weltkarte, wo man sieht, wo die stärkste Verfolgung stattfindet. Je dunkelroter es ist, umso dramatischer ist es. Wir haben hier Afghanistan, wir haben hier Nordkorea, die Spitzenreiter, und heute werden wir ein bisschen etwas über Katar auf der arabischen Halbinsel hören. Katar deswegen, weil ja da jetzt die Fußball-WM stattfindet und die ganze Welt auf dieses Land schaut. Und wir wollen jetzt mal heute auf dieses Land auch einen Blick werfen unter diesem Aspekt der Christenverfolgung. Also es ist eigentlich weltweit gesehen eine dramatische Situation. Es ist keine Nebensächlichkeit. In unseren Medien hört man nicht sehr viel davon, hier und da einmal etwas, aber es ist nicht wirklich ein Thema in unseren Medien. Und was auch dramatisch ist, dass immer wieder Asylsuchende aus diesen Ländern trotzdem abgewiesen werden und wieder zurückgeschickt werden in ihre Länder, weil die Behörden oft meinen, dass der Glaube nur vorgeschoben ist, sodass die Leute eher hier Asyl bekommen im Westen. Und das wird dann oft von den Behörden beurteilt. Was ich ein bisschen problematisch finde, wie können Behörden beurteilen, ob der Glaube echt ist oder nicht. Aber das sind Realitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Der Bibeltext, der dem heutigen Sonntag zugrunde liegt, den finden wir im Johannesevangelium. Und ich lese uns aus Kapitel 15, die Verse 18 bis 21 vor. Und auch hier in diesem Text sehen wir wieder Identifikation zwischen Jesus und seinen Jüngern, aber jetzt in der umgekehrten Richtung. Jesus sagt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das eure halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Jesus zeichnet hier ein düsteres Bild. Ein Bild, indem wir zwei Sphären sehen. Auf der einen Seite die Welt. Es ist ein Begriff in der Bibel, der, ein Terminus technicus. Die Welt ist der Ausdruck für die gottfeindliche Welt, für die gottfeindliche Sphäre in dieser Welt, in der wir leben. Die Sphäre, die Jesus Christus ablehnt. Wir haben, du hast es schon gesagt in der Einleitung, es gab den ersten Punkt, wo der Teufel die Menschen verführt hat, und das war der Beginn der Rebellion gegen Gott. Und diese Rebellion, die setzt sich fort. Und das sehen wir ja. Also wir brauchen ja nur über Jesus reden, und wir erleben vielfach Ablehnung. Das ist einfach eine Realität. Also das ist der eine Teil dieser Sphäre, die Welt. Und dann sagt er, auf der anderen Seite sieht er sich selbst, Jesus, und seine Jünger. Und zwischen diesen Polen, da herrscht Feindschaft, Hass. Und das ist wirklich eine dramatische Wahrheit. Denn wir müssen uns zum Beispiel fragen, warum ist denn Jesus eigentlich gehasst worden? Warum ist denn Jesus abgelehnt worden? Das übersehen wir oft, dass Jesus nur Gutes getan hat. Die Massen sind ihm nachgefolgt, er hat Kranke geheilt, er hat Menschen Ausgestoßene angenommen, er hat Menschen Hoffnung gegeben, die Menschen waren froh, ihm zuhören zu dürfen. Er hat Anteilnahme gezeigt an den Schwachen und an den Ausgestoßenen. Warum wird so ein Mensch verfolgt? Und genau deswegen, was er getan hat, ist er auch unter anderem verfolgt worden, weil die Oberen, die Herrscher gespürt haben, dass er eine Botschaft verkündigt, die ihnen gefährlich werden könnte, die ihre Autorität untergräbt. Aber Jesus war kein Revoluzer. Jesus hat keine Revolution angestoßen, sondern Jesus hat nur gesagt, dass das, was in Gottes Wort steht, gilt. Und er hat die Oberen und auch die religiösen Führer daran erinnert, was gilt, was Gottes Wille ist. Und das wollen viele nicht hören und auch zur Zeit Jesu nicht. Und deswegen ist Jesus verfolgt worden. Und jetzt sagt Jesus, genauso wie er verfolgt worden ist, genauso werden auch die Jünger verfolgt werden. In einem dieser Broschüren zu diesem Sonntag der verfolgten Christen, da heißt es, der Applaus derer, die Gott nicht kennen, wird den Christen nicht zuteil. Auch wenn sie sich noch so sehr sozial engagieren und Großartiges in tätiger Nächstenliebe vollbringen, wenn sie berichten, aus welchem inneren Antrieb heraus sie agieren, kann Wohlwollen in Verachtung, Ablehnung und Hass umschlagen. Und das ist eine Realität, mit der man sich im Missionsfeld in Ländern, wo Christen abgelehnt werden, das ist eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und wie ich mich mit diesem Text so ein bisschen beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich eine super Botschaft, die wir hier da hören, oder? Evangelium heißt die gute, die frohe Botschaft. Und das ist auch Teil des Evangeliums. Und ich habe mich wirklich gefragt, ja, wie passt denn das zusammen? Du musst dir vorstellen, du predigst das Evangelium und sagst, komm zu Jesus und du wirst Erlösung und Freude und Friede empfangen. Und dann sagst du, ja, aber, also, ja, du wirst auch den Hass der Welt erfahren. Also das ist so ähnlich, wie wir am Mittwoch du gesagt hast, das Kleingedruckte. Ja, wir haben die Verheißung des ewigen Lebens, des lebendigen Wassers, der Wahrheit. Und dann sagt Jesus, ihr werdet Verfolgung erleiden. Wie passt das zusammen mit der frohen Botschaft? Und das ist eine ernsthafte Frage, weil wir müssen uns mit dieser Frage auseinandersetzen, weil wir wollen ja auch das Evangelium verkündigen und wir werden Menschen darauf hinweisen müssen, dass es auch schwierig werden kann. Als ich mich bekehrt habe und mit mir viele andere, weil Gott eine Erweckung und uns Jungen gewirkt hat, da waren viele dieser jungen Menschen konfrontiert mit dem Widerstand der Eltern. Also ich komme aus einem katholischen Land und die Leute haben gesagt, ja, was ist das da für ein Glaube? Ja, das ist so eine Freikirche. Die Eltern haben geglaubt, die sind verrückt geworden, die Kinder, die Jugendlichen. Und viele wurden unter Druck gesetzt, durften nicht in die Gottesdienste kommen, durften nicht in die Jugendstunde. Und so stellt sich wirklich die Frage, wie passt diese Wahrheit mit dem Evangelium zusammen? Und ich möchte an der Stelle Leute zu Wort kommen lassen, die selber das erlebt haben, die können das besser als ich. Und hier ist zum Beispiel die Rede von einem Christen aus dem Iran, der davon berichtet hat, dass er einfach in seinem Leben in immer schwierigere Situationen gekommen ist und er zu seinem Gott gefleht hat. Und im Iran ist es Allah, im Islam. Und er sagt, dass sein Ruf zu Gott ohne Widerhall geblieben ist. Er hat keine Antworten gefunden. Kurz darauf erzählte ein neuer Arbeitskollege dem Architekten, er habe sich vom Islam abgewandt und gehöre nun einer evangelischen Hauskirche an. Anfang 2018 begann Wahedi auf seine Empfehlung hin in der Bibel zu lesen. Und fand dort allmählich Antworten auf seine Lebensfragen. Nach einem Jahr besuchte er erstmals den Gottesdienst und kam bald regelmäßig. Und er sagt, ich habe die Wahrheit, das lebendige Wasser gefunden. Und er musste fliehen mit seiner Familie, mit seiner Frau, kleinen Kindern. Und er wurde zum Beispiel abgewiesen, sein Asylantrag. Und man muss sehen, wie das weitergeht. Aber er sagt, ich habe das lebendige Wasser gefunden. Ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Und das ist es. Das ist die frohe Botschaft. Und dafür nehme ich auch in Kauf, Schwierigkeiten erdulden zu müssen. Oder aus Katar. Da heißt es, dass für die Einheimischen es nach wie vor schwer ist, Christ zu werden. Ihnen droht sowohl von ihrer Familie als auch vom Staat schwerste Verfolgung, von Diskriminierung über Jobverlust bis zu Zwangsheirat, Scheidung oder Ehrenmord. Sie können ihren christlichen Glauben nur im Geheimen leben. Doch viele bisherigen Sicherheiten sind weggebrochen, weshalb mancher Katari auf der Suche ist. Ein christusgläubiger Golf-Araber berichtet, Corona hat meine Verwandten und Freunde dazu gebracht, über den Sinn des Lebens nachzudenken und darüber, was noch verlässlich ist, wenn das Leben durch Pandemie oder Krieg gefährdet ist und wenn Geld und Reichtum nichts mehr zählen. Ich bin überwältigt, dass sich in unserer Golfregion so viel mehr Menschen für Jesus interessieren. Also wir sehen, dass die Möglichkeiten dieser Welt nicht den Hunger nach ewigem Leben stillen können. Und diese Menschen erleben das. Und ein anderer Christ aus Myanmar, also ehemals Burma, der gefragt wurde auch, wie er all das erdulden kann, sagt er, Christus hat seine Herrlichkeit aufgegeben und ist für mich einen harten Weg bis in den Tod gegangen. Er gibt mir Kraft und Hoffnung. Und damit spricht dieser Christ das Zentrum unseres Glaubens an. Jesus Christus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist auf diese finstere Welt gekommen. Jesus hat gewusst, er wird abgelehnt werden, er wird aufs Kreuz genagelt werden, den grausamsten Verbrechertod, den man sich vorstellen kann, wird er erdulden in dieser Welt. Aber Jesus hat es vorgemacht. Und durch diesen Tod Jesu am Kreuz hat Jesus die Schuld der Sünde der ganzen Welt bezahlt, getragen. Er hat auch meine und deine Sünden bezahlt. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann erfahren wir das, was diese Christen berichten. Lebendiges Wasser, die Wahrheit, den Sinn des Lebens zu finden. Und das ist eine gute Botschaft. Das ist eine Botschaft, die uns mehr gibt als die Güter dieser Welt. Und das erleben wir von Christen aus diesen Ländern. Und darum ist es auch für uns gut, dass wir ihnen zuhören und uns fragen, wo stehe ich? Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit diesem Land Katar nur ganz kurz beschäftigen. Und es ist also in dieser Liste auf Platz 18. Wir haben gesehen, es ist auf der arabischen Halbinsel. Und wenn wir kurz einen Überblick über dieses Land machen, dann sehen wir, es hat knapp 3 Millionen Einwohner, aber das Dramatische ist, dass nur 400.000 Einheimische sind, also knapp 90% sind Ausländer sozusagen, Arbeitsmigranten, die in diesem Land leben und für den Reichtum sozusagen auch zuständig sind. Und aus vielen, vielen Nationen arbeiten Menschen dort. Es ist eine Monarchie. Wie gesagt, also nur ein kleiner Teil sind Einheimische, sonst aus diversesten Ländern kommen diese Menschen dorthin und nur 13,7% sind Christen und das sind fast ausschließlich Ausländer, die als Gläubige bereits in dieses Land gekommen sind, um zu arbeiten und dort ihren Glauben relativ frei weiterleben können. Und an dieser Stelle schauen wir uns jetzt einmal einen kurzen Film an über dieses Land Katar und die Situation der Christen dort. Bitte.
Gott tut Wunder in diesem Land. Das kann ich schon seit Jahren bezeugen. Jesus zeigt sich in Träumen, ohne dass Missionare in dieses Land kommen müssen. Weil die Menschen Angst haben, können sie das Evangelium nicht offen verkünden. Es gibt so gut wie keine offiziellen Kirchen. Aber Gott zeigt sich den Menschen hier in Träumen durch Wunder und Heilungen.
Katar. Das Land steht in den letzten Monaten und besonders während der Fußball-Weltmeisterschaft im November und Dezember im Rampenlicht. Die wenigen Christen im Land hoffen, dass die Aufmerksamkeit eine Chance für sie und die Kirche ist. Denn durch die Medien gerät auch die Christenverfolgung im Land in den Fokus.
With this World Cup coming to this nation, it will be a big, big, great opportunity for this nation.
Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft hierher kommt, ist das eine große Chance für dieses Land. Und währenddessen beten wir alle für Katar. Denn wir sind für das Volk hier, für das Volk in Katar.
It will be a victorious to the nation of this Qatar.
Bischof Beda ist Vorsitzender der Allianz der evangelischen Kirchen in Katar. Die Allianz ist ein Netzwerk aus multinationalen ausländischen evangelischen Kirchen in Katar. Es gibt mehr als 90 Mitgliedsgemeinden, die meisten philippinisch, aber es gibt auch afrikanische, indische und nepalesische Kirchen.
We love this nation. We love them.
Wir lieben diese Nation. Wir lieben sie wirklich. Und das ist eine großartige Gelegenheit für uns Christen, hier unseren Dienst zu tun.
Die kleinste Gruppe von Christen in Katar sind Einheimische, ehemalige Muslime, die sich vom Islam abgewandt haben. Sie stehen unter extremem Druck von ihren muslimischen Familien und ihres Umfeldes. Ein Glaubenswechsel wird nicht offiziell anerkannt. Das führt zu rechtlichen Problemen und zum Verlust von Status, Sorgerecht für Kinder und Eigentum. Sowohl einheimischen als auch ausländischen Christen droht Diskriminierung, Belästigung und polizeiliche Überwachung. Beim Großteil der Christen in Katar handelt es sich in erster Linie um Arbeitsmigranten. Und ihnen ist verboten zu evangelisieren.
Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, dass Gott die Einheimischen hier berührt. Wir sehen, wie der Heilige Geist wirkt, ohne auch nur einen einzigen Missionar hier in diesem Land zu haben. Jesus besucht die Menschen in ihren Träumen. Gott tut Wunder. Gott heilt viele von ihnen. Auch wir dienen dem Herrn unter 2,8 Millionen Menschen aus mehr als 60 verschiedenen Nationen. Wir bitten den Herrn und bitten euch, mit uns zu beten, um all diese Nationen zu erreichen. Und während der Fußball-Weltmeisterschaft haben wir einen Monat lang die einmalige Gelegenheit, den Namen des Herrn zu verkünden und zu verherrlichen. Wir warten auf eure Gebete und wir haben großes Vertrauen, dass der Herr wirkt und der Heilige Geist viele Wunder unter uns tun wird.
A lot of miracles among us. It says there in one word by the Lord.
Und es heißt im Wort des Herrn, wir glauben, dass der Herr mit uns ist. Er ist da. Er wird uns helfen, sein Reich zu bauen.
Christen in Katar hoffen, dass durch die Aufmerksamkeit der Fußball-Weltmeisterschaft Christen in der freien Welt für ihre Geschwister beten und Jesus Wunder tut. Bitte beten Sie mit, dass unsere Geschwister in Katar Möglichkeiten und Weisheit bekommen, von Jesus zu erzählen.
Also ein kurzer Film, wo wir ein bisschen Einblick bekommen in dieses Land. Wir sehen, eine echte Glaubensfreiheit, wie wir sie kennen, gibt es dort nicht. Die Menschen, also die Einheimischen ganz besonders, aber auch Arbeitsmigranten, sind teilweise großem Druck ausgesetzt und können nicht einfach für sich Gewissensentscheidung treffen, dass sie Christen werden. Wir sehen aber, dass Gott wirkt. Das ist wirklich interessant. In der islamischen Welt hören wir das immer wieder, dass Gott Moslems Träume schickt, in denen er diese Menschen zu den Menschen des Buches schickt. Also sehr häufig geht es in den Träumen um die Bibel, dass die Moslems aufgefordert werden, in den Träumen die Bibel zu lesen, sich eine Bibel zu besorgen oder eben zu Christen zu gehen. Und auch Jesus erscheint vielen in Träumen. Und ich denke, das ist wirklich eine Chance, dass wir jetzt in dieser Zeit der Fußball-WM beten für dieses Land und bitten darum, dass Gott eine Erweckung schenkt, auch unter Einheimischen, dass viele zum Glauben kommen. Also hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie die Situation für Christen in Katar ist. Es steht nicht mehr viel Neues drauf als das, was ihr schon gehört habt. Wir werden dann nach der Predigt eine Gebetszeit haben, wo wir dann auch gemeinsam beten können, eben für einheimische Christen, dann für Arbeitsmigranten, die teilweise wie Sklaven behandelt werden, auch, dass Religionsfreiheit und Menschenrechte wirklich im Land Einzug halten und dass Einheimische Jesus Christus erkennen dürfen. Das sind dann Gebetsanliegen, wo wir dann gemeinsam beten wollen. Ich möchte aber nicht nur über die ferne arabische Halbinsel reden, sondern ich frage mich auch, wie sieht die Situation bei uns aus? Was bedeutet die Thematik der verfolgten Christen für uns? Wir haben diesen Text von Johannes 15 miteinander gelesen. Und Jesus spricht diesen Text zu seinen Jüngern. Und jetzt könnte man sagen, ja, das betrifft halt die Aposteln und dann die frühen Christen, die missioniert haben. Aber was hat das mit uns zu tun? Und drum noch einen zweiten Text aus dem 2. Timotheusbrief, wo Paulus sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden, genau aus den Gründen, die ich anfangs aufgeführt habe. Es gibt jedes Jahr dieses Sonderheft von IDEA über Christenverfolgung. Ich habe eines hier, ich habe einige bestellt für uns. Die sind irgendwo im digitalen Nirvana gelandet, also die Bestellung ist nicht angekommen. Vielleicht schaffe ich es noch und dann möchte ich euch gerne auch die Möglichkeit geben, darin zu lesen. Aber was ich wirklich interessant gefunden habe, in dieser aktuellen Ausgabe für 2022 geht man auch der Frage nach Europa. Religions- und Meinungsfreiheit in Gefahr? Fragezeichen. Und das kommt uns vielleicht etwas komisch vor. Wie kann das sein? Wir leben ja in einem freien Land. Wir können unsere Meinung frei äußern. Wir dürfen unserem Gewissen folgen und dürfen das glauben, was wir von unserem Gewissen ja für richtig halten. Und in diesem Beitrag geht dieser Jurist, der hier gemeinsam mit der ehemaligen finnischen Innenministerin unterwegs ist, also das ist diese, wie heißt sie, Entschuldigung, Päivi Räsänen, ehemalige finnische Innenministerin, die jetzt von einem Anwalt vertreten werden muss, weil sie angeklagt ist. Und das wird hier zum Anlass genommen, der Frage nachzugehen, wie sieht es bei uns aus? Und er sagt in diesem Artikel, Es gibt ein Damoklesschwert, das über uns hängt, und das ist die sogenannte Hassrede, Hate Speech. Wahrscheinlich, wenn ihr Zeitung lest, habt ihr das schon mal gehört. Damit meint man, dass jede Äußerung, durch die sich eine Person angegriffen fühlen kann, als Hassrede gewertet werden könnte, und das ist strafbar. Es ist nur interessant, dass das, was sie hier sagt, nämlich dass Hassrede Mord bedeutet, gar nicht so unbiblisch ist, oder? Wenn wir an die Bergpredigt denken, dann sagt Jesus dort, wer seinen Bruder Narr nennt, hat in seinem Herzen bereits einen Mord begangen, weil er eigentlich gegen diesen Menschen ist. Also in gewisser Weise hat diese Dame gar nicht so Unrecht. Das Problem ist nur, Bergpredigt ist ein anderes Thema, können wir auch gerne mal eine Predigtserie machen über die Bergpredigt. Das Problem ist, dass diese Hassrede zu einem Modewort geworden ist. Er sagt, der Rechtsanwalt sagt, der Begriff Hassrede ist aktuell schwer in Mode. Aller Orten wollen Politiker gegen Hassrede und Hasskriminalität vorgehen. Das Problem dabei ist, dass niemand eine juristische Definition hat, was das sein könnte. Verhetzung und Verleumdung sind in Europa bereits verboten. Meist handelt es sich bei Hassredegesetzen in verschiedenen Staaten Europas jedoch eher um Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch die Hintertür. Das steht hier in IDEA-Ausgabe Verfolgung 2022. Und das genau ist dieser Frau Päivi Räsänen, ehemalige Innenministerin, zum Verhängnis geworden, denn sie hat es gewagt, die Frage zu stellen, ob es richtig ist, dass die evangelische Kirche in Finnland die LGBT Pride Parade unterstützt finanziell. Also das sind diese Paraden, die wir ja auch in Zürich immer wieder haben. Und die evangelische Kirche in Finnland hat das finanziell unterstützt, so eine Parade, Pride Parade. Und sie hat das in Frage gestellt, ob das im Sinne des Evangeliums ist, und hat dann einen Vers aus dem Römerbrief zitiert, aus dem ersten Kapitel, wo es über ausgelebte Homosexualität geht. Und das hat gereicht, dass sie angeklagt wurde wegen Hasskriminalität und nun schwerste gerichtliche Auseinandersetzungen hat. Sie wurde in der ersten Instanz freigesprochen, aber der Staatsanwalt zieht es in die nächste Instanz. Also das ist nichts Besonderes. Das ist Meinungsfreiheit, was wir eigentlich gewohnt sind. Sie hat keine Hasstiraden von sich gelassen. Sie hat niemanden verunglimpft. Sie hat nur das Wort Gottes reden lassen. Und das ist in vielen Kreisen nicht mehr möglich, ohne dass man Schwierigkeiten bekommt. Es gab auch bei der Einführung der Homo-Ehe in der Schweiz Gerichtsgutachten oder von Juristen Gutachten, die gesagt haben, das kann auch durchaus Christen in der Schweiz zum Verhängnis werden. Also einfach nur, dass wir sehen, das ist nicht so weit weg. Die Verfolgung kommt ja nicht so, das war auch in der Sowjetunion nicht so, dass sie sagen, okay, du bist Christ, zack, ins Gefängnis. Sondern da werden ja andere Gründe angeführt, aber eben die Ideologie ist eindeutig antichristlich. Und generell die ethischen Fragen, mit denen wir uns im Westen auseinandersetzen müssen, ich denke zum Beispiel an Sterbehilfe. Altersheime werden unter Druck gesetzt, dass sie Sterbehilfe zulassen müssen. Da geht es nicht um Freiwilligkeit, dass man jetzt Altersheime unter Druck setzt, weil sie das zulassen, sondern auch christliche Altersheime werden unter Druck gesetzt, dass sie das zulassen müssen. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, wie wir hier gehört haben, wo wir Christen unter einen gesellschaftlichen Druck kommen werden. Und da ist die Frage, Geschwister, da ist die Frage, sind wir dann bereit? Können wir dann, wie Christen im Iran, wie Christen in Katar oder wo auch immer, sagen, ich habe die Wahrheit gefunden, ich habe das lebendige Wasser gefunden, ich habe den Sinn des Lebens gefunden, koste es, was es wolle. Sind wir dann bereit? Und dazu möchten uns die verfolgten Christen auch ermutigen, dass wir zu dieser Haltung kommen, dass wir unseren Glauben an Jesus Christus über alles stellen. Zuletzt ganz kurz den Gedanken, wie gehen Christen damit um, wenn sie verfolgt werden, wenn sie in Schwierigkeiten kommen, wenn sie unter Druck kommen. Das ist noch eine ganz wichtige Frage, denn rein menschlich ist die Gefahr sehr groß, wenn du geschlagen wirst, dass du zurückschlägst. Also das haben wir auch in dieser ganzen Corona-Debatte erlebt, dass auch in christlichen Kreisen teilweise mit wirklich harten Bandagen gekämpft wurde, wo ich dann schon Bauchweh bekommen habe und mich gefragt habe, ist das noch christlich? Und darum ist es wichtig, die Frage, wie gehen wir mit Druck um? Und ich lese uns ein paar Verse vor. Zuerst aus dem Alten Testament, Psalm 37. Da sagt David, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit hervortreten lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Schweige vor dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht. Es führt nur zum Bösen. Das ist die Aufforderung, die wir bereits im Alten Testament finden, die Feindesliebe, die dann Paulus im Römerbrief aufgreift. Römer 12, Vers 14 sagt Paulus, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Unglaublich, oder? Ist das nicht eine schöne Botschaft? Und später sagt er dann in diesem Abschnitt, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also ich sage es nur einmal, überwinde das Böse mit dem Guten, ist klar, oder? Gut. Geschwister, das ist das Evangelium. Und nicht selten werden Verfolger durch die Liebe von Christen überzeugt und zum Glauben hingeführt, zu Jesus Christus hingeführt, weil das ist das Evangelium. Jesus hat uns auch geliebt, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch Feinde Gottes waren, sagt die Bibel. Und so sollen auch wir dem Hass der Welt mit Liebe begegnen. Geschwister, das ist eine unglaubliche Herausforderung, wo wir um Gnade bitten dürfen, dass Gott uns diese Gnade schenkt. Es steckt nicht in uns drinnen, sondern das ist es, was der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden. Wenn wir dann nach dem nächsten Lied miteinander beten, habe ich da unten noch dieses Gebetsanliegen ergänzt, dass wir Gott bitten für Christen unter Verfolgung, dass sie die Kraft bekommen, das Böse mit dem Guten zu überwinden und das Evangelium dadurch auch Raum bekommt. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied und dann haben wir eine Zeit des Gebets, wo sich jeder beteiligen kann, wo ich dann bitte, dass man die Folie wieder einblendet und dann bitte ich einfach darum, dass wir miteinander beten und ich schließe dann die Gebetszeit ab.